Herzlich willkommen zum 14. Podcast Sustainable, heute mit Uli Zenz aus Hamburg. Wie immer die Frage zuerst an dich, liebe Uli. Kannst du dich kurz vorstellen, einfach mal ganz kurz umreißen, was du so machst, wer du bist? Einfach kurz und knapp, bitte.
Okay, das versuche ich. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich echt auf dieses Gespräch. Und ja, ich bin Uli Zenz, bin Inhaberin von Modatio Unternehmensgestaltung und lebe jetzt hier in Hamburg, arbeite viele Projekte in Hamburg, aber eben gerne auch mal bundesweit, je nachdem, wie es gerade kommt.
Genau. Und wir kennen uns ja nun auch schon wieder ein paar Tage. Diese Rede verwende ich öfter auf jeden Fall. Was hast du für eine Verbindung, also wenn du über das Thema Nachhaltigkeit nachdenkst? Wir gehen ja gleich mal so ins Volle. Ist das eine Verbindung, die immer schon da war bei dir, wo du sagst, also Nachhaltigkeit hat mich immer schon interessiert? Oder ist das irgendwann entstanden? Wie war das bei dir?
Also ich vermute mal, es war eigentlich schon immer da, aber wirklich so ganz, ja, wenn ich mal so zurückdenke, wann hat es so seinen Ursprung wirklich gehabt, würde ich sagen, mit dem Studium. Also ich bin 1980 nach Bielefeld gegangen zum Studium und da wirklich einfach in eine Szene gekommen, die schon sehr viel nachhaltiger war, als ich es vielleicht von zu Hause kenne, in so einem kleinen Stadtrand von Essen. Da ist man vielleicht nachhaltig. Meine Mutter ist nachhaltig, weil sie Plastiktüten immer spült, aber das kommt wahrscheinlich noch aus Kriegszeiten. Aber da habe ich wirklich großen Kontakt zu der Szene gehabt. Also es gab dann die Bioläden, wo man auch als Studentin einkaufen gegangen ist, eben unverpackt Sachen. Auch im Supermarkt gab es dann schon Zapfstellen für Milch, wo man mit der eigenen Flasche hingegangen ist. Oder auch, dass man die Wurst, Käse, was auch immer, was man gekauft hat an der Theke eben nicht verpackt bekommen hat, sondern auch in einer Tupperware oder andere Plastikschüssel.
Und das war schon in den 80ern, ne? Sagst du?
Ich bin 1980 ja. Mit dem Studium angefangen und da war das schon, ja.
Ja, Wahnsinn, weil ich habe auch das mal erwähnt in einem ganz frühen Podcast von uns, dass ich auch sagte, mich hat da so ein Naturkostladen damals inspiriert, also nachhaltig zu werden. Und da war ich Kind gewesen und das war eben so war auch in den 80ern gewesen. Und da gab es damals eben auch schon Dinge zum Abfüllen. Also ich weiß, im Shampoos konntest du abfüllen, Duschgel, du konntest, also Milch konntest du, glaube ich, nicht zapfen, aber eine Milchzapfanlage gab es tatsächlich im Supermarkt bei uns in den 90er Jahren. Also das weiß ich auch, dass da schon sowas da war. Es wurde aber irgendwie ein bisschen vergessen, habe ich manchmal das Gefühl, dass dann solche Dinge dann irgendwann wegfahren und jetzt wieder zurückkommen. Ne? Und,
also damals waren das die Hygienekonzepte.
Ja.
Dass das nicht hygienisch war und deswegen verboten wurde.
Ja, weißt du mehr als ich wahrscheinlich. Genau. Aber du hast ja auch gesagt, du bist in Hamburg jetzt. Also du hast ja einmal also Bielefeld auch lange und gut und intensiv erlebt. Aber jetzt bist du in Hamburg auch schon einige Zeit. Was hast du für ein Bild oder was kannst du uns beschreiben von Hamburg? Also wie sieht es da mit der Nachhaltigkeit aus? Das ist natürlich jetzt ein großes Rad, aber ja, was siehst du, was macht die Stadt Hamburg denn so zum Thema Nachhaltigkeit? Also gibt es da Sachen, also die wir uns abschauen können?
Ja. Und also abschauen weiß ich nicht, aber wo ich jetzt große Hoffnung habe, wir haben jetzt einen neuen grünen Senator für Verkehr und Mobilitätswende. Und da weiß ich, weil ich ihn selbst mal auf einer Tagung auch getroffen habe, da ging es um den Radwegeausbau in Hamburg. Das wäre etwas, was ich persönlich wirklich toll fände, also auch im für mich persönlich, weil ich hauptsächlich Rad fahre zu meinen Terminen oder zu Freundinnen, Freunden, aber eben natürlich auch für das Thema Nachhaltigkeit, für die Luft. Also ich fand es jetzt wirklich im März unheimlich angenehm von der Luft hier in Hamburg. Es war sehr viel stiller, weil ja nicht so viele Autos gefahren sind. Und wenn wir das noch mehr hinbekommen mit Radwegen, die gut nutzbar sind, weil Hamburg bietet sich an. Wir haben ja kaum Berge, man kann wirklich gut fahren, aber die Radwege sind zurzeit wirklich größtenteils nicht besonders gut. Wenn ich Termine habe, wo ich durch die Innenstadt muss, ist es wirklich auch gefährlich.
Genau, es ist gut, dass du es ansprichst, weil also ich kann es natürlich noch aus Berlin beurteilen. Jetzt hier in Freiburg sieht es ein bisschen anders aus. Da hat die Stadt natürlich von vornherein das sozusagen mitgedacht und da hast du ganz oft einfach das Szenario, dass das Fahrräder einfach sozusagen Vorrang haben oder einfach sehr geschützt im Fahren und geschützter als in anderen Städten. Freiburg ist natürlich auch deutlich kleiner als Hamburg oder Berlin. Aber ich weiß, dass in Berlin ja jetzt auch viel passiert ist, gerade in dieser Corona-Zeit, dass da einfach viele Radwege angelegt wurden. Ist sowas jetzt auch schon passiert? Also gab es schon so Pop-up-Radwege jetzt in Hamburg oder so, die jetzt aufgemacht wurden? Oder?
Also ich habe nichts davon mitbekommen. Also es mag sein, aber bewusst habe ich davon nichts mitbekommen. Also ich weiß, dass es jetzt viele Konzepte gibt, aber nicht durch Corona, sondern generell. Aber ich glaube, da geht es vor allen Dingen auch darum, dass man wirklich lange Strecken, also sagen wir mal von Stade nach Hamburg. Natürlich, es gibt auch bestimmte Stellen, die gab es ja vorher schon, wo dann Straßen als Radwege deklariert worden sind, wo nur noch Autos, vielleicht Anwohner fahren dürfen oder eben wirklich vorrangig Radfahrer. Aber so, mir geht es wirklich auch darum, das Gesamtnetz, dass ich sagen kann, das Rad ist mein Fortbewegungsmittel. Also das nehme ich nicht nur, um spazieren zu fahren, sondern ich möchte wirklich von A nach B kommen. Und da brauche ich ein größeres Netz. Und da habe ich jetzt Pop-up-mäßig noch nichts von mitbekommen. Also.
Ja, du hast ja angesprochen, Thema Sicherheit. Ich meine, das ist natürlich so ein entscheidendes Thema. Das finde ich eben bei allen praktisch Zweirädern oder bei allen praktisch Fahrzeugen, die nicht geschützt sind. Ein Auto hat sozusagen einen Mantel, aber bei allen anderen Fahrzeugen ist es natürlich so, dass du da ungeschützt bist. Du hast gesagt, du würdest dir da mehr wünschen, mehr Sicherheit. Also du meinst dann tatsächlich so geschützte Radwege oder so, die so ein bisschen so abgegrenzt sind oder so? Oder hast du da eine Vorstellung? Oder?
Dass die einmal ein bisschen, sagen wir mal, überhaupt mal sicher, dass es keine Baumwurzeln gibt. Also das ist einfach wirklich sicher fahren kann, dass nicht die Straße eigentlich besser wäre, weil es angenehmer vom Fahren ist und sicherer, dass auch natürlich der Platz da ist. Also, dass nicht, hier ist es teilweise ja so eng, dann hat man halt die Fußgänger auch auf dem Radweg, was ich auch nicht dem Fußgänger vorwerfen möchte, weil er ja auch keinen Platz hat. Also so. Und es geht mir auch dann darum, wenn ich wirklich Termine habe, ich möchte ja wirklich nicht langsam spazieren fahren. Also wo ich immer sage, ich denke, das kann auch ein Anreiz sein, wenn ich mit der Bahn oder mit dem Auto genauso lange brauche wie mit dem Fahrrad. Dann denke ich mal, sind auch mehr Menschen, die aufs Fahrrad umsteigen würden.
Ja, es muss immer einfacher werden und es ist natürlich dann immer die Frage, an welchen Stellschrauben du drehen kannst und so weiter. Ich glaube, so sichere Radwege würden schon dazu beitragen, dass die Leute insgesamt sich sicherer fühlen und auch breitere Radwege. Und es gibt ja auch viele Beispiele so aus den Niederlanden, Dänemark. Also ist ja auch nicht so weit entfernt jetzt praktisch dann von Hamburg. Da wäre es ja schon gut, einfach sich so ein paar Beispiele auch zu nehmen, aber mal schauen, was da so passiert. Aber vielleicht nochmal zu dir, weil du, weil wir uns ja auch ein bisschen schon kennen und so und du hast ja auch gesagt, du machst verschiedene Projekte, bist in verschiedenen Projekten drin. Also gibt es denn so Projekte, wo du sagst, da ist das Thema Nachhaltigkeit mit drin, da spürst du es oder da wird es sogar ausdrücklich benannt irgendwie. Also beschäftigt dich das auch beruflich so ein bisschen, das Thema Nachhaltigkeit?
Also ich würde jetzt mal sagen, im Prinzip sind alle Projekte, die ich mit begleite, sind auf Nachhaltigkeit angelegt. Jetzt muss ich natürlich sagen, was ist Nachhaltigkeit? Wenn ich jetzt an Grün denke, also geht es darum, um CO2-Emissionen zu sinken, dann ist es natürlich ein anderer Part. Oder gehe ich auch, wie kann ich, sagen wir mal, meine Mitarbeitenden gesund und fit und auch zufrieden im Unternehmen halten? Was mache ich da? Und das ist ja auch ein Aspekt der Nachhaltigkeit. Und in meinem Bereich ist es wirklich sehr stark auch die Einbindung aller Beteiligten. Und das ist natürlich anders, ob ich ein reines Nachhaltigkeitsprojekt mache, dann habe ich noch andere Stakeholder, dann gucke ich natürlich, wer ist noch beteiligt. Also vielleicht der Anwohner, wenn ich sage, ich habe einen Supermarkt als Unternehmen, dann mag der Anwohner vielleicht sehr benachteiligt sein, weil morgens immer die dicken LKWs kommen. Dass man dann vielleicht guckt, wie kann man da irgendwie mit umgehen oder dass das Tor langsamer, leiser aufgeht, damit halt die Menschen nicht um 4 Uhr morgens vielleicht aus dem Bett geworfen werden. Natürlich brauchen wir alle dann die Ware, aber da habe ich natürlich andere Stakeholder, die ich dann beteilige, als wenn ich sage, es geht darum, dass das Unternehmen nachhaltig aufgestellt ist, auch in Bezug zum Beispiel auf Fachkräfte oder dass die Menschen, Stichpunkt demografischer Wandel, lange fit im Unternehmen bleiben oder jetzt neue Arbeitsplatzgestaltung. Also wir wissen gar nicht, wie sich das wandelt, was bleibt. Also ich habe jetzt wirklich mit einigen Unternehmen gesprochen, die gehen davon aus, dass sie nie wieder zu dem zurückkommen, wie sie mal waren vom Arbeitsplatz. Also dass wirklich viel mehr Menschen im Homeoffice arbeiten werden und das im nächsten Jahr noch, aber vielleicht auch in Zukunft. Und das heißt natürlich, wie gehe ich nachhaltig damit um, dass sich diese Kultur auch so wandelt, dass es für alle gut ist. Natürlich für das Unternehmen, aber eben auch für die Mitarbeitenden im Unternehmen.
Siehst du es als Chance? Also wenn jetzt Menschen zu Hause arbeiten, das ist die persönliche Meinung von dir, also siehst du es als Chance, dass die Menschen von zu Hause aus arbeiten können, dass sie beispielsweise auch Wege sparen, dass sie, was jetzt schon angesprochen, CO2 zum Beispiel auch sparen, dass sie nicht mit dem Auto fahren müssen, sie könnten mit dem Fahrrad fahren, aber es ist vielleicht zu gefährlich. Sie fahren nicht mit dem Auto zur Arbeit und arbeiten von zu Hause aus und haben optimalerweise vielleicht sogar weiß ich nicht, grüne praktisch Geräte. Ist das vielleicht auch so ein Zukunftsszenario, dass das Menschen vielleicht, dass sich mehr von zu Hause arbeiten für dich?
Also ich denke, das ist wirklich ein Zukunftsszenario und auch etwas, was sehr schnell kommen wird und bleibt. Sicherlich ist es zum einen für viele, die lange Arbeitswege haben, wenn wir in einer Stadt wie Hamburg wohnen oder auch im Ruhrgebiet, da ist ein Arbeitsweg oft 1,5 Stunden pro Richtung, also 3 Stunden, kennst du aus Berlin ja auch. Da ist natürlich sehr viel mehr Freizeit, die ich dann für mich oder für meine Familie oder für meine Freunde habe, für meine Hobbys, wenn ich eben von zu Hause arbeiten kann. Ich denke, das ist schon auch ein Vorteil und natürlich klar, man kann auch sagen, CO2-Emissionen werden dadurch sicherlich auch besser, weil ich weniger Verkehr habe. Und natürlich kann ich dann auch schauen, welche Geräte nutze ich, ne? Also was stelle ich den Mitarbeitenden zur Verfügung, wo kommt der PC her, welchen Strom nutze ich, welchen Stuhl habe ich. Und es gab ja schon Studien bevor, sagen wir mal, Homeoffice jetzt gezwungenermaßen oft ist, dass man auch festgestellt hat, dass die meisten Menschen im Homeoffice sogar viel mehr arbeiten. Also wenn man eine Pause macht, schreiben sich die meisten Menschen diese Pause auf. Im Unternehmen ist es so, dann stehe ich mal eine Viertelstunde und rede mit Kollegen. Das ist keine Pause, obwohl das wiederum auch wichtig ist. Also dieses Informelle natürlich austauschen ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Und das sehe ich eben, sagen wir mal, nicht die Gefahr, aber eher die Herausforderung, wie gehen wir damit um? Also wie bleibt das auch bestehen?
Da geht ja ein bisschen was verloren. Und das ist ja auch so ein Thema von dir, so Unternehmenskultur, Corporate Culture. Geht die dann verloren, also wenn die Menschen mehr zu Hause arbeiten, hast du das Gefühl dann? Oder du hast gesagt, also die muss ich ja auch sozusagen irgendwie bewahren oder so in diesem Sinne. Also wie kannst du die dann bewahren? Geht das dann?
Also es gibt ja schon, dass man sagt, man kann ja auch mal informelle Treffen machen. Man kann ja sagen, wir treffen uns jetzt auch virtuell mal zum Kaffee trinken. Wir machen jetzt die Pause gemeinsam und können über das reden, ob es nun beruflich ist oder ob es was Privates ist. Also so, wie es auch in der Kaffeeküche passieren würde. Ich denke, das muss aber irgendwie ein bisschen mit initiiert werden. Also momentan habe ich das Gefühl, oder das, was ich von vielen gesagt bekomme, sie haben ein Webmeeting nach dem anderen. Sie haben viel mehr Konferenzen und Meetings, als sie die vorher hatten. Also manchmal fehlt die Zeit, um die eigentliche Arbeit zu machen. Und da ist etwas, ja, was wir alle lernen müssen. Wir sind ja ein bisschen überfahren worden damit. Also wir müssen einfach lernen, damit umzugehen, aber auch Wege zu finden. Wie kann man trotzdem den Austausch machen oder auch sagen, dass man sich natürlich ab und an auch face to face wieder sieht. Also nicht jetzt wieder irgendwie per Kamera, sondern wirklich auch live.
Ja, absolut. Also das, genau, also das, aber das ist ja schon so ein Herzensthema von dir, auch so Corporate Culture. Und da hatte ich ja auch schon mal so ein bisschen im Vorgespräch dich gefragt, kannst du das so in Verbindung bringen mit dem Thema Nachhaltigkeit? Also das, was bedeutet dann Nachhaltigkeit jetzt im Sinne von Corporate Culture? Oder ich hatte ja auch so diese steile These da aufgestellt, also sind Menschen, die sozusagen eine gute Unternehmenskultur haben, also es ist einfach eine steile These, aber sind die auch per se nachhaltiger, dass sie sich also bewusster zum Beispiel mit Dingen auseinandersetzen, privat und auch beruflich? Glaubst du das?
Ja, also ich möchte jetzt gar nicht erstmal sagen, was ist gut oder schlecht als Unternehmenskultur. Auch da gibt es Riesenunterschiede und man kann gar nicht sagen, was ist gut oder schlecht. Aber was ich mitbekomme, ist Menschen, die, sagen wir, zu unserem Barcamp kommen, sind natürlich generell schon mal viel offener. Das sind Menschen, die sich Gedanken machen, wie kann die Kultur im Unternehmen aussehen, wie können sie auch miteinander Änderungen vornehmen, die vielleicht wichtig für das Unternehmen und für die Menschen im Unternehmen sind, die voneinander lernen möchten und die sind natürlich per se dann auch offener Thema Nachhaltigkeit, weil es ja, sagen wir mal, das gesamte System dann betrifft. Da bekomme ich schon mit, dass ja auch einige schon, sagen wir mal, sich mehr Gedanken darüber machen. Hm. Oder ist auch einfach schon passiert. Ja. Ne? Also so, wo gesagt wird, das ist zum Beispiel auch so ein Beispiel kleine Schritte. Also mir geht es auch darum, dass es kleine Schritte sind. Also wenn jetzt das Unternehmen sagt, okay, wir stellen bio- und fair gehandelte Bananen zur Verfügung, unseren Mitarbeitenden. Ne? Also wir schauen eben, wo kommt das her, oder dieser faire Kaffee. Und da möchte ich auch nochmal, das ist vielleicht ganz interessant, also 95 hatte ich einen Gastronomiebetrieb und damals war mir wichtig, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne fair gehandelten Bio-Kaffee verkaufen. Und es war damals unheimlich schwierig, dass diese beiden Kriterien erfüllt waren. Ich habe also wirklich nur eine Firma gefunden, die diesen angeboten hat, was heute eben sehr viel mehr der Fall ist. Also fair ist oft auch schon bio.
Mhm. Genau, das ist ja der Unterschied. Also es war früher ein Unterschied, aber mittlerweile gibt es ja sowohl als auch und das hat sich, ja, stark verändert. Aber du hast ja eine Wahnsinnserfahrung gemacht. Du hast das jetzt angedeutet, 95 im Bereich Gastronomie und damals schon so nachhaltig gewesen. Ich weiß ja jetzt, also du hast es mal erwähnt, jetzt das Corporate Culture Camp, also euer Barcamp. Da weiß ich ja zum Beispiel auch, dass ihr da das Catering nachhaltig habt und macht und das auch sogar eine soziale Komponente noch hat. Das Corporate Culture Camp dieses Jahr findet auch statt, aber digital, ist richtig, oder?
Also wir hatten es dieses Jahr digital im April,
okay,
weil eigentlich wäre es im Mai gewesen. Mhm. Wir werden jetzt aber ein kleines Schnupper Corporate Culture Camp im September machen im Rahmen der Aktionswochen vom Bundesarbeitsministerium, also vom BMAS. Da gibt es 2 Wochen Aktionswochen, so Stichpunkt Fachkräftemangel. Da machen wir so ein kleines halbtägiges Corporate Culture Camp.
Ah ja, schön. Okay. Und kommendes Jahr, wenn es wieder klappt, auch präsent in Hamburg, aber das wissen wir alle noch nicht.
Also der Termin sozusagen ist angefragt, wieder im Kulturpalast hier in Hamburg und dann mit leckeres Essen aus der Region, in der Hoffnung, dass wir uns dort dann auch, ja, live sehen sozusagen.
Ja, wäre schön auf jeden Fall, wenn das wieder möglich ist. Aber das Gute ist ja auch bei Barcamps irgendwie, dass, also wenn die Räumlichkeiten groß genug sind, dass du auch einen gewissen Abstand halten kannst. Aber mal schauen, ne, wie es dann weitergeht. Aber was mich nochmal interessiert, ist jetzt bei dir auch nochmal, du hast es ja angedeutet, also du 95 hast du schon auf nachhaltigen Kaffee gesetzt und Bio. Wie ist es dazu gekommen? Also wie hast du denn, also hast du, das war es irgendwie intrinsisch von dir, also war das sozusagen, hat dich irgendwie das so angetrieben, dass du gesagt hast, ich muss da irgendwie jetzt nachhaltigen Kaffee anbieten, also bio und fair, oder wie bist du darauf gekommen, 95? Weil das ist ja wirklich schon sehr, sehr lange her, aber du hast dich schon total dafür interessiert, auch vor 25 Jahren. Wie kam das?
Das kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Also ich habe einfach in 80er Jahren schon drauf geguckt oder auch damals meine Cremes selbst hergestellt. Also bevor es dann hier Spinnrad gab, habe ich dann in der Apotheke meine Sachen gekauft und selbst mit Kräutern, dann wie so eine kleine Kräuterhexe vielleicht, kam ich mir manchmal vor, meine Weihnachtsgeschenke gemacht. Ob die Menschen das nun haben wollten, weiß ich nicht. Aber ich kann es nicht sagen. Also es ist einfach etwas, was so in mir drin ist, was toll, mir einfach wichtig ist. Das heißt nicht, dass ich in allem da hundertprozentig bin. Ich lerne ja auch immer wieder dazu, dass ich sage, oh, das war mir vorher noch gar nicht bewusst. Und das ist so etwas, was ich denke, diese Offenheit, also dass ja auch die Menschen wie beim Barcamp mitbringen, die sind einfach offen und dass man einfach guckt, welche Schritte kann ich tun. Ich kann nicht jetzt hier alles irgendwie hundertprozentig öko machen. Was passt eben für mich, was kann ich mir finanziell leisten, wo kann ich vielleicht drauf verzichten. Woher das jetzt kommt, weiß ich nicht. Also was halt eben ist, dass ich auch noch lange Zeit in einer Menschenrechtsorganisation aktiv war und dann bekomme ich natürlich noch mal sehr viel mehr mit, was Lieferkette bedeutet, eben was auch faire Arbeitsbedingungen in Ländern des globalen Südens bedeuten. Also wo wir halt von leben, also wir bekommen einfach günstig unsere Sachen, die wir Kaffee, Tee, aber eben auch Kleidung, eben hauptsächlich aus dem globalen Süden. Und da wissen wir oft gar nicht, was dann dahinter steckt, also wie da die Lieferkette aussieht.
Glaubst du, dass sich da schon jetzt ja was geändert hat? Also maßgeblich will ich nicht sagen, aber hat sich da was geändert? Also hast du das Gefühl, dass wir da in die richtige Richtung steuern? Oder sagst du, nee, also das müsste viel weitergehen?
Also mir müsste es viel weitergehen. Also ich finde, wir haben in Deutschland Arbeitsschutzbedingungen, wir haben Arbeitsrechte, die werden, gut, wir kriegen es ja jetzt mit, nicht immer auch umgesetzt. Es gibt immer Schlupflöcher, aber viele sind ja schon wirklich auch wirklich, dass die auf dem richtigen Weg sind und auch fair mit ihren Leuten dann umgehen und die Gesetze einhalten. Und ich würde mir schon wünschen, dass wir auch sagen, wir gucken uns auch wirklich das Ende der Lieferkette an. Und dass da, es bedeutet für uns wirklich nicht sehr viel mehr, wenn wir 50 Cent mehr für ein T-Shirt zahlen. Das heißt aber, dass halt im globalen Süden die Kinder nicht mehr arbeiten gehen müssen. Also in Brasilien haben zum Beispiel die Kinder gesagt, wir wollen arbeiten gehen. Da gab es dann Gesetze, die haben gesagt, nein, wir wollen aber arbeiten gehen, weil die Familie sonst gar nicht überleben kann. Und das finde ich, das glaube ich, funktioniert nur mittlerweile per Gesetz. Also am Anfang hatte ich wirklich die Hoffnung, als ich so in diesem ganzen CSR-Bereich reinkam, und es war ja auch ein Projekt von der Bundesregierung, da haben wir sehr viel darüber diskutiert. Also ich weiß, ich war auch auf Bundestagung, vielleicht haben wir uns dann da auch getroffen, wo ja auch Minister, Außenminister, Handelsminister aus China, Japan, sonst wie waren. Und da gab starke Diskussionen, muss man es verpflichtend machen oder ist es freiwillig? Und ich denke, in bestimmten Dingen muss man vielleicht einfach sagen, es ist eine Verpflichtung, dass die Menschen dort auch am Ende der Lieferkette ihren fairen Lohn bekommen.
Also ich bin auch dafür, dass sowas gesetzlich geregelt wird, weil ich glaube, mit Freiwilligkeit sehen wir auch jetzt gerade auf anderen Ebenen in dieser Corona-Zeit ist nicht so viel zu holen. Ich glaube, da gibt es schon, also müssen so flankierende Maßnahmen sein und da darf es keine Auswege geben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass klar ist, dass wir davon profitieren und dass wir es sehr gut haben. Das ist natürlich meine persönliche Meinung, aber dass wir da wirklich auch an andere denken müssen und die eben keine Rechte haben, und das ist ja auch angedeutet oder gesagt, wenn Kinder das fordern, dass sie arbeiten können, um ihre praktisch Familie sozusagen dann zu versorgen, das funktioniert eben nicht. Ne? Also Kinder sind eben tatsächlich Kinder und da muss natürlich dann angesetzt werden. Aber du hast ja auch wieder ganz, ganz gute Stichworte gebracht. Also es gibt ja noch andere Dinge wie das CSR-Camp oder auch diesen Kongress vom Rat für nachhaltige Entwicklung. Da haben wir uns tatsächlich dann öfter auch gesehen in der Vergangenheit, auch live. Glaubst du, dass solche Gremien, solche Veranstaltungen auch schon dazu beitragen, dass das sozusagen das Thema nachhaltig so in der Fläche ausgerollt wird, also dass es doch bei mehr Leuten ankommt, die sich dafür interessieren, weil sowas ist ja sehr niedrigschwellig?
Also wo ich wirklich einen Eindruck hatte, wo sehr viele Anfragen und Interesse kamen, war durch die Fridays for Futures Bewegung. Also gerade in Unternehmen, mit denen ich im Netzwerk, sagen wir mal, verbunden bin, wo viele Jüngere arbeiten. Also ich sage jetzt mal Stichpunkt IT-Branche, da sind in der Regel eher die Jüngeren und nicht die ganzen 60-Jährigen. Da kamen schon sehr viel mehr Fragen, wie können wir denn ein bisschen klimafreundlicher im Unternehmen sein? Da gab es schon eine große Welle, die jetzt leider gerade ein bisschen eingeschlafen ist, weil eben nun mal gerade andere Herausforderungen vor der Tür stehen. Ich denke, bestimmte Dinge können sich dadurch schon mehr wandeln. Und manches bekommen wir ja auch gar nicht mit. Also wenn wir jetzt in großen Unternehmen schauen, bekommen wir als Endverbraucher ja nicht unbedingt alles mit. Wenn die auf so einer Konferenz natürlich eben mehr erfahren und gucken, wo können wir da nachhaltiger werden. Also ein sehr schönes Stichwort oder Beispiel finde ich von die Bella. Die machen Bio-Bettwäsche, Bio-Hotel-Bettwäsche. Mhm. Und da sagte mir mal der Chef, er nimmt die ISO 26000 immer so als kleines Kochbuch. Er blättert dieses Buch auf und dann schaut er, Mensch, was können wir denn mal noch machen, damit wir nachhaltiger werden? Weil ihm klar ist, sie können natürlich nicht das ganze Unternehmen von heute auf morgen umkrempeln. Aber die machen das jetzt schon seit einigen Jahren. Die sind schon sehr, sehr gut aufgestellt. Und das fand ich ein sehr schönes Beispiel, zu sagen, was nehme ich mir mal als kleinen Schritt raus und wie kann ich mich als Person, wie kann ich mich als Unternehmen nachhaltiger aufstellen?
Es geht ja vielleicht auch schon fast in diese Richtung, also was ich jetzt zunehmend weiß, natürlich jetzt also von so Unternehmen wie Einhorn oder Ecosia, die dann sozusagen als Stiftungen dann sozusagen da sind oder die Stiftung im Hintergrund haben, wo es dann auch heißt, also das Unternehmen kann tatsächlich nicht mehr verkauft werden. Es geht ja auch in diese Richtung, also es kenne ich von anderen Unternehmen, die jetzt so Richtung Gemeinwohlökonomie gehen, im ersten Schritt und sagen, okay, das ist erstmal unser Ziel, dass wir uns, also dass das Gemeinwohl sozusagen für uns erstmal relevant ist, dass wir einfach erstmal uns anschauen, wie würden wir oder wenn wir uns sozusagen in diesem Bereich begeben, was müssen wir da verändern? Ne? Also geht für mich so in diese Richtung, wenn du dann so eine ISO anschaust, dass du sagst, okay, was ist da noch möglich, was kann ich da noch machen? Kennst du auch so Unternehmen, die sagen, also Gemeinwohlökonomie ist für uns jetzt interessant, also wir gehen diesen Weg in Hamburg, oder?
Also ich kenne hier auch einige Unternehmen, die Gemeinwohlökonomie zertifiziert oder auditiert sind, die das als Weg sehen, weil die Gemeinwohlökonomie bietet ja eben, ja auch, finde ich, wie so ein kleines Handbuch. Es ist ja wichtig, dass ich mich für eine Sache entscheide und dann habe ich so einen kleinen Leitfaden, um zu gucken, wie gehe ich damit um. Und bei der Gemeinwohlökonomie, als ich die vor, ich weiß nicht, 10 Jahren, ich weiß nicht, wie lange es die jetzt gibt, als ich sie kennenlernte, fand ich total interessant, ein ITler, also eine Werbeagentur, der sagte, ich habe immer gedacht, ich bin schon sehr öko aufgestellt. Also war mein Alter, so war, sagen wir mal, ist damit groß geworden und sagte, als ich dann Gemeinwohlökonomie gemacht habe, habe ich festgestellt, wo ich wirklich nicht gut aufgestellt bin, ist diese Freelancer-Börse. Mhm. Da stellt man den Job rein und dann kriegt es der am günstigsten ist. Mhm. Das passt wiederum ja auch nicht zur Gemeinwohlökonomie. Da hat er gesagt, nee, ich sag jetzt, der Job ist so und so viel Geld wert. Und dann gucke ich mir natürlich klar, wer gefällt mir am besten, aber nicht, wer ist am günstigsten.
Sondern, ja, spannend.
So. Ja, das sind so die Sachen, die, glaube ich, dann losgehen, wenn man sich mal irgendwo mit beschäftigt, wo man denkt, ey, ich bin doch eigentlich total toll, sagen wir mal, und völlig überzeugt. Und dann merkt man plötzlich, ah, da ist ja so ein Punkt, da kann ich noch was, da kann ich eine kleine Stellschraube dran schrauben und drehen.
Ja, ich glaube, also es gibt einfach immer mehr Möglichkeiten, jetzt auch für Unternehmen da was zu verändern und einfach tatsächlich zu schauen, also in welche Richtung möchte ich gehen. Also ich habe vor zig Jahren, also es ist schon wahrscheinlich 20 Jahre her, auch mal von einem Unternehmen gelesen, ich weiß nicht, ob es das noch gibt in Großbritannien, die sozusagen in der Hand der Mitarbeitenden dann auch waren. Das war einfach eine, also auf Deutsch an sich eine EG, also eingetragene Genossenschaft, und dass praktisch alle sozusagen beteiligt waren am Unternehmen. Ich weiß es nicht mehr, ob es die noch gibt, war, glaube ich, eine Baumarktkette oder so. Aber also ich habe damals schon gedacht, das ist ja eine geniale Idee. Also es ist ja immer an sich eine geniale Idee, wenn du deine Beschäftigten beteiligst und natürlich, ja, wie immer förderst und forderst oder praktisch dann auch mit ihnen zusammenarbeitest, im Guten wie im Schlechten, aber sie sind ja beteiligt. Also sie haben ja auch ein Interesse daran, dass das Unternehmen dann funktioniert. Also, und dann am besten vielleicht auch noch nachhaltige Aspekte sozusagen mit einfließen. Und ich denke, so Selbst- oder Beteiligung ist irgendwie ein ganz wichtiges Thema. Irgendwie in Zukunft auch bei Unternehmen. Und das wird ja auch mal mehr eingefordert, womit wir jetzt schon wieder ein bisschen bei einer Generation wären, also bei sozusagen der kommenden Generation. Du hast es schon mal angesprochen, Fridays for Future. Das ist ja sozusagen, also ja, die junge Generation. Also wir sind ja in einer anderen Generation sozusagen aufgewachsen. Also hast du das Gefühl, das ist auch für mich immer oder für uns immer ganz interessant, auch für Friederike und mich, dass sich sozusagen die jüngere Generation jetzt mehr fürs Thema Nachhaltigkeit interessiert, also unabhängig jetzt von Fridays for Future, weil das will ich mal außen vor lassen. Das ist ja jetzt irgendwie auch so, dass da viele dann mitmachen, die dann irgendwie dazugekommen sind, die sich vielleicht vorher nicht damit beschäftigt haben, aber ich will auch nicht zu viel konfus daherreden, aber meinst du, das Interesse ist wirklich stärker da bei der jungen Generation fürs Thema Nachhaltigkeit?
Ich glaube anders. Ich würde sagen, das ist jetzt wirklich sehr subjektiv, wirklich nur mein Empfinden, dass die Generation anders an das Thema Nachhaltigkeit rangeht. Es muss also schon auch, sagen wir mal, immer noch verbunden mit dem Lifestyle-Gedanken, dass ich schon sage, wo kann ich vielleicht nachhaltiger sein oder ökologischer, aber schon auch mit dem Aspekt noch Lifestyle. Also ist ganz klar, ich will ja auch keinen Sack anziehen oder so, nur weil er jetzt eben Bio-Jute sonst wie ist. aber ich glaube, das ist schon ein anderer Aspekt. Das ist, glaube ich, der Wandel aus der, sagen wir mal, 80er Jahren, als eben so die grüne Bewegung entstand. Ich glaube, da sind schon große Unterschiede, warum ich es mache und auch wie ich es machen möchte. Und das ist natürlich auch wichtig zu wissen, wie muss ich was anpassen, damit eben auch jeder sich damit ja identifizieren kann und sagt, er fühlt sich damit wohl.
Das passt für mich schon wieder ganz gut zu dieser Unternehmenskultur, dass natürlich so junge Menschen, die jetzt so in den Arbeitsmarkt kommen, also jetzt gerade reinkommen in die kommenden Jahre, dass die natürlich dann einfach andere Wünsche haben, ne, an Unternehmen, also was die Unternehmenskultur auch betrifft, dass sie sagen, also das ist für uns gang und gäbe, dass das sozusagen die Büroausstattung nachhaltig ist. Ne? Das kann nicht sein, dass das irgendwie Einwegflaschen irgendwie rumfliegen oder die gestellt werden vom Unternehmen. Das muss Pfand sein oder das, also bei so einfachen Dingen, du hast von diese Bio-Bananen angesprochen, dass auch junge Menschen schon, glaube ich, zunehmend darauf Wert legen, ist jetzt auch meine subjektive Meinung, also aber die jungen Menschen, die ich so kennengelernt habe in Berlin, war natürlich auch wieder sozusagen aus der Blase, wahrscheinlich aus der Nachhaltigkeitsblase, aber dass die schon darauf Wert legen und sagen, okay, das sind ja ganz einfache Stellschrauben, ne? Das kannst du ja alles nach und nach machen. Also du hast das Gefühl, die gehen anders ran. Also es gab früher wahrscheinlich auch schon viele Nachhaltige, aber das waren andere.
War dann meine Generation oder ja. Ist meine Generation. Aber wie gesagt, wir haben andere Wege und was ich jetzt, wo ich den Eindruck habe, aber das habe ich generell, dass bei Nachhaltigkeit oft nur der Klimawandel, der natürlich uns alle sehr, sehr stark betrifft, wo wir ganz schnell handeln müssen, also mit viel, finde ich, schon viel zu lange gewartet habe. Aber so dieser Aspekt eben auch wirklich, ja, die Menschen, die sozusagen im globalen Süden sind. Also, dass es nicht nur der Klimawandel ist, dass wir auch daran denken, wie diese Menschen, also wenn ich jetzt vegan esse, dann auch zu schauen, wo kommt es dann her? Nämlich jemand anderem was zu essen weg, sozusagen, mal plump gesagt. Ne? Also nur sich da Gedanken drüber zu machen, wo wird meine Sache auch angebaut?
Ich verstehe, was du meinst, immer auch so. Das ist natürlich schon, also ich glaube, heutzutage haben natürlich alle VerbraucherInnen irgendwie auch mehr Infos, sind aufgeklärter, also können natürlich mehr Infos einholen. Ob sie es dann immer machen, ist ja eine andere Frage, aber du kannst ja, weiß ich, auch bei Produkten, wir können auch gerne Namen nennen, Followfish zum Beispiel, kannst du ja auch tracken, wo dein Fisch gefangen wurde. Also wenn du einen Code drauf hast, das ist natürlich super. Da kannst du natürlich solche Sachen schon machen. Und ich glaube schon, dass die Menschen das wissen wollen heutzutage immer mehr, wo kommen ihre Dinge her. Also es gibt natürlich immer noch genügend, die sagen, mir ist es egal, aber viele fragen es dann doch nach. Und das ist, glaube ich, in einem Unternehmen auch nicht anders, dass du da auch wissen möchtest, wo kommen gewisse Dinge her. Ne? Wo wird der Computer hergestellt oder wo wird der Laptop hergestellt oder der Bildschirm oder die Tastatur? Was gibt es da auch für andere Möglichkeiten beispielsweise, ne, sowas anzuschaffen? Und das geht ja weiter.
Was ich da nochmal wirklich ein schönes Beispiel auch finde, ist, vor ein paar Jahren wurde der grüne Drehpass hier in Hamburg entwickelt. Das ist für grüne, nachhaltige Filmproduktion. Und bei Film ist halt nun mal CO2 der größte sozusagen, ja, der Verursacher sozusagen, also Transport, aber auch zum Beispiel die ganzen Plastikbecher am Set Beispiel oder das Essen. Und da fand ich ganz schön, da sagte dann eine Produktionsfirma, ich habe dann interviewt, dann sagte mir der Produzent, wir sind da drauf gekommen, uns daran zu beteiligen, weil wir gesagt haben, Mensch, im Büro legen wir so viel Wert auf Mülltrennung, wir kaufen den biofairen Kaffee und zu Hause auch. Und am Set wird kein Müll getrennt und da wird irgendwas gekauft und egal welches Essen, wo das herkommt. Und so ist das entstanden. Das war damals die erste Serie, das war der Landarzt irgendwie da oben in Schleswig-Holstein. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Serie hieß. Die waren die ersten, die diesen grünen Drehpass bekommen haben. Und da ist aber jetzt wieder nochmal etwas, was man sagt, Richtung Politik zum Beispiel, konnten die ihre Filme, wenn die gedreht haben, nicht per Internet nach Berlin schicken. Weil die Internetleitung in Schleswig-Holstein auf dem platten Land sowas von schlecht war und ich glaube immer noch ist, dass jeden Tag ein Auto fahren musste mit den Filmen. So, dann haben die zwar ein E-Auto genommen, war dann aber auch schwierig schon so zu bekommen alles. Aber das fand ich ganz gut, das kam wirklich aus dem Menschen heraus. Und auch die Promi-Schauspieler waren bereit, fand ich ganz interessant, in Kiel am Bahnhof zu warten, bis genügend da sind, damit sie sozusagen in einem gemeinsamen Auto zum Set fahren.
Ich wollte gerade nicht so viel plaudern, also ich erwähne die Namen nicht, aber da wir lange in Berlin gelebt haben und auch ein paar Leute kennen, die dann wiederum andere kennen und so weiter, ist der Weg dann zu Promis ja nicht so groß und nicht so weit. Und da weiß ich auch von SchauspielerInnen, die sich auch gerne mal dann fahren lassen, also alleine fahren lassen, von Berlin irgendwie nach Baden-Württemberg oder so, in Städte, die ich jetzt nicht nennen möchte, und auf jeden Fall sich da gerne fahren lassen, alleine fahren lassen, auch so. Und das gehört immer noch zum Service. Das erwarten die auch, gewisse Personen. Aber ich weiß eben auch, Katja Riemann zum Beispiel hat das irgendwie auch vor kurzem gerade nochmal gesagt, dass sie für grüne Filmproduktion ist. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie dafür macht. Ich weiß eben, dass dieser Tatort, dieser eine aus Freiburg, da mit Heike Makatsch, dass der mal grün gewesen ist. Ich weiß nicht, ob die nachfolgenden Generationen grün gewesen sind, aber das ist zum Beispiel auch so ein Thema, glaube ich, für die Filmwirtschaft, die ja auch viel nachhaltiger werden können, weil beispielsweise Spezialeffekte, weiß ich jetzt ganz gut, meist computergeneriert sind. Natürlich brauchen sie dafür auch wieder also Kapazitäten, sie brauchen natürlich dann dafür auch Server und so weiter, ist ja klar, aber du hast ja bei vielen Spezialeffekten, wo du früher wirklich was abfackeln musstest, wirklich also echtes Feuer und so weiter, das wird ja mittlerweile alles am Rechner gemacht, an Rechner natürlich. Und das ist ja viel, das hat sich ja massiv verändert. Also von daher glaube ich schon, dass sich da auch was ändern kann. Und Filmindustrie ist vielleicht wirklich ein gutes Stichwort. So Branchen, die bekannt sind, aber wo auch wieder nicht bekannt ist, was können die vielleicht doch besser machen? Und du hast gesagt, im Set.
Ja, am Set, also was ich ganz interessant fand, war auch eine Produzentin, die mir sagte, als sie dann nach diesem Leitfaden gearbeitet hat, hat sie zum Beispiel mehr Wert aufs Essen gelegt, also dass es ein besseres Essen sozusagen gibt, also regionaler, ein bisschen ausgewogener und nicht nur Fleisch. Dann hat sie bessere Geräte genutzt und sie sagte, das war die erste Produktion, wo wir keinen Versicherungsfall hatten. Normal ist immer irgendwas. Ein kleiner Unfall, rote Ampel und ein Gerät fällt runter. Sie sagt, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil sie jetzt alle bewusster mit den Geräten umgegangen sind, weil sie, sagen wir mal, nach dem Essen, die müssen viel essen. Die haben in Deutschland lange Produktionstage, also in Frankreich haben die wirklich kürzere Produktionstage. In Deutschland sind sie lang, das heißt, die müssen alle viel essen. Auch, aber wenn sie natürlich so schweres Essen essen, dann kann man auch nicht mehr so gut arbeiten. Und das fand ich schon, das sind so kleine Schritte, wo man wirklich viel machen kann. Make-up ist, glaube ich, aber immer noch so eine Sache. Es gibt, also das Film-Make-up muss nochmal anders sein als das, was man so im Alltag nutzt. Da ist, glaube ich, noch nicht so viel mit Öko, hat sich aber vielleicht mittlerweile auch gewandelt.
Ja, spannend. Also ganz spannendes Thema. Wäre ich jetzt nicht mehr drauf gekommen irgendwie, aber die Filmwirtschaft kann da sicher noch einiges tun. Wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann jemanden im Interview jetzt auch aus der Filmwirtschaft. Und
gerne.
Ja, die Person kannst du uns da vielleicht auch aus erster Hand dann sagen, ne? Also ja. Was sich da verändert hat oder auch nicht. Aber jetzt so ein bisschen zum Abschluss kommt von unserem schönen Interview. Glaubst du denn, dass sich in Zukunft in deiner Stadt, jetzt in Hamburg, wirklich was ändern wird, was so grüne Ideen anbelangt? Glaubst du, dass da sich in Zukunft jetzt mehr was tun wird? Also vielleicht auch mit dem Hintergedanken, dass also Klimawandel ist immer besser zu erkennen durch, weiß nicht, trockene Sommer, zumindest hier bei uns im Süden, durch auch im Norden natürlich trockene Sommer, aber durch weniger Niederschlag und so weiter. Glaubst du schon, dass sich da was tun wird? Also unabhängig jetzt vom Senator oder so, das meine ich jetzt nicht, sondern die Stadt an sich. Also glaubst du, dass BürgerInnen dazu bereit sind, sich zu verändern und nachhaltiger zu werden?
Also ich glaube schon, dass die Menschen bereit sind, sich zu verändern und auch gerne, wenn sie die Möglichkeit haben. Aber wie gesagt, das sind kleine Schritte. Ich bin ja auch eher in traditionellen, sagen wir mal, Netzwerken unterwegs, also in ganz unterschiedlichen, aber die traditionellen Netzwerke, da merke ich manchmal, wenn ich Fragen stelle an den Referenten oder an die Referentin, die so ein bisschen Richtung grün, nachhaltig, wie auch immer gehen, da werden manchmal die Fragen gar nicht richtig verstanden. Oder erst, wenn ich erzähle, was ich mache, hinterher beim Wein, beim Bier, beim Kaffee, sagen mir dann die anderen Teilnehmerinnen, ach, jetzt habe ich die Frage erstmal verstanden, warum sie das interessiert. So, das finde ich schon, aber das sind so kleine Schritte. Das ist ganz klar, wenn jemand überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, dann müssen manchmal leider vielleicht auch solche Skandale, wie wir sie jetzt in der Fleischproduktion haben, um auch zum Anregen, zum Nachdenken anzuregen.
Absolut, also ich glaube, das ist für dich ganz, ganz wichtig immer so, um da wirklich mal so Licht ins Dunkle zu bringen und mal zu sehen, was da alles passiert eben auch so, ne? Aber also du hast ein gutes Gefühl, also was sozusagen BürgerInnen anbelangt, aber was deine Stadt anbelangt auch, dass sich da was tut und dass es hoffentlich auch mehr Radwege gibt in Zukunft. Und aber so am Ende, ich habe immer so eine Frage noch so am Ende, oder haben wir am Ende, wenn du dir wenn du so einen Wunsch frei hättest, was würdest du denn für deine Stadt wünschen, also was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt, was würdest du da wünschen?
Also ich persönlich hier in Hamburg würde mir wirklich mehr was Verkehrswende wünschen, weil das also wirklich in der Stadt etwas ist, was wir in Hamburg nicht so stark merken, weil es immer doch noch windig ist. Wir merken halt gar nicht, dass wir hier in einer sehr doch dreckigen Stadt in Deutschland wohnen, dreckig von der Luft her. Da würde ich mir wirklich mehr wünschen. Also Schiffsverkehr, dass da mehr Regularien kommen, weil das sind einfach sehr große CO2-Emissionsschleudern, Dreckschleudern. Also dass sich da wirklich mehr ändert, das würde ich mir schon wünschen. Und das ist schon in Hamburg, denke ich, ein Punkt, weil wir haben ja nicht so viel produzierendes Gewerbe zum Beispiel. Also es ist halt der Handel, also da kann man natürlich sagen, wie ist der Handel mit den anderen Ländern, mit dem globalen Süden, aber ob das nun eine Sache ist, wo die Stadt etwas oder die Region machen kann, bezweifle ich. Also, aber das wäre so ein Wunsch, den ich hätte.
Prima, vielen Dank. Ja, liebe Uli, vielen, vielen Dank fürs Interview und ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen was mitgeben. Am Ende nochmal der Hinweis, falls wir Firmen genannt haben oder ähnliches oder so, wir haben keine bewusste Werbung für sie gemacht, verkaufen auch nicht die Produkte, sind nicht beteiligt irgendwie irgendwo dran oder so, bekommen nichts dafür und haben sie einfach nur erwähnt, weil es ganz gut passte. Danke, liebe Uli, und schön, dass du dabei warst. Und wer weiß, vielleicht haben wir bald einen Podcast mit der Filmwirtschaft. Das wäre doch gut. Ganz schön.
Ich werde vermitteln. Gerne.
Sehr gern. Super. Danke.
Ja, danke, Jens.
Tschüss.
Tschüss.